Willkommen zur zweiten Folge zum Thema Komorbiditäten und DIGA. In dieser Folge schauen wir auf Therapiefelder, bei denen DIGAs eingesetzt werden können. Falls Sie noch nicht die erste Folge zu diesem Thema gehört haben, in der ich mit Dr. Matthias Rudolf und Privatdozent Dr. Daniel Alvarez Fischer ganz grundsätzlich über wichtige Komorbiditäten bei ADHS und das Grundprinzip von digitalen Gesundheitsanwendungen von DIGAs gesprochen habe, dann hören Sie da gerne rein, denn diese zweite Folge baut inhaltlich auf der ersten Folge auf. Jetzt steigen wir ein und Dr. Matthias Rudolf zählt auf, in welchen Therapiefeldern, bei welchen Erkrankungen es digitale Gesundheitsanwendungen zur Unterstützung bei der Therapie gibt.
Also auf jeden Fall für die klassischen psychischen Erkrankungen, depressive Störungen, Angststörungen, dann für Schlafstörungen, dann aber zunehmend auch immer mehr für spezialisierte Anwendungen oder seltenere Krankheitsbilder. Ich habe zum Beispiel eine Patientin mit einer Binge-Eating-Störung, da habe ich jetzt gerade eine DIGA verordnet. Also es gibt da eine ganze Reihe für ganz unterschiedliche Krankheitsbilder.
Buchstäblich von A wie Angststörung bis V wie Vaginismus. Es gibt tatsächlich, das Angebot ist breit.
Buchstäblich, wenn man in den Katalog guckt, ist es genau so. Aber jetzt haben wir über die PatientInnen, wir haben über die Symptomatiken gesprochen, wir haben die altersmäßig noch nicht eingeordnet. Ich würde jetzt mal behaupten, das sind aber doch dann eher schon Leute, die computeraffin sind, die aus der digitalen Welt kommen, Digital Natives. Und nur für die funktioniert das auch, oder?
Es ist auch spannend, es gibt die Evidence-Studie von 2018, die genau das untersucht hat. Und die hat Babyboomer, also Patienten, die inzwischen 50 und 60 sind, und Millennials, also Patienten, die 18 bis 35 sind, untersucht. Und herausgekommen ist, dass die Babyboomer offener waren gegenüber diesen Self-Management-Interventionen, dass sie sie häufiger und länger genutzt haben. Was bezüglich der Effektivität zu sagen ist, dass da gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, vor allen Dingen dann im längeren Follow-up nicht. Aber es gab einen Effekt, der war gleich groß in beiden Gruppen, aber tatsächlich waren die Babyboomer dem eher offener gegenüber.
Ich fand das Ergebnis dieser Studie auch wirklich total interessant und spannend. Ich hätte eher auch gedacht, dass es die Jüngeren sind, die mehr profitieren. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist gar nicht so sehr das Alter, sondern ist die Motivation. Also wenn ich natürlich zum Therapeuten oder in die Praxis komme und von vornherein auch mir eine Face-to-Face-Psychotherapie wünsche und dann gesagt, ich habe keine Zeit, aber ich könnte Ihnen hier so eine App anbieten, das ist auch gar nicht so schlecht.
Ja.
dann ist natürlich die Motivation entsprechend. Wenn ich aber wirklich dazu im Sinne des Motivational Interviewing, also wenn ich die Leute sage, das ist eine gute Sache, das ist wissenschaftlich evaluiert, das hat Hand und Fuß, das ist verhaltenstherapeutische Elemente der dritten Welle, ich begleite das, ich glaube, dann ist die Motivation eine ganz andere und dann bleiben die Leute auch dabei.
Und spannend ist auch, das hatte mich auch in dieser Studie überrascht, dass eigentlich eher die schwerer betroffenen Patienten davon mehr profitiert haben. Auch da würde man da denken, das ist irgendwie so ein Nebentherapie-Tool. Also insgesamt wirklich eher ältere und eher schwer betroffene Patienten, Patientinnen, die davon profitiert haben und gar keinen Einfluss auf das Outcome hatte, Bildungs-, Arbeits-, Beziehungsstatus, die Behandlung mit Antidepressiva, das Geschlecht, Alkoholprobleme oder frühere depressive Episoden. Das hatte keinen Einfluss auf das Outcome der DIGA in dieser Studie.
Ich bin einer der Therapeuten sozusagen der ersten Stunde, der diese DIGAs angewendet hat, beziehungsweise davor schon. In meiner ehemaligen Klinik habe ich zusammengearbeitet mit dem Professor Beutel von der Universität in Mainz. Mhm. Und wir haben uns E-Health, hieß es damals noch, oder Digital Health Angebote angeschaut. Da gab es noch nicht mal Handys. Und wir haben also wirklich sehr früh damit angefangen, weil wir einfach die Not gesehen haben in der Versorgungsrealität. Und ich fand es schon beeindruckend, dass wirklich von Anfang an auch der wissenschaftliche Effekt untersucht worden ist. Und wir Mediziner sprechen ja da von der Number Needed to Treat, also wie viele Patientinnen muss ich denn behandeln, um auch wirklich eine Wirksamkeit nachweisen zu können. Und wenn ich mir da die Number Needed to Treat bei DIGAs für Depression oder Angststörung angucke, dann liegt die bei 3 bis 4. Und das ist ein verdammt guter Wert im Vergleich, wenn ich mir mal anschaue, ASS, also Aspirin zur Schlaganfallprophylaxe, die liegt bei irgendwo so zwischen 100 und 110 Patienten. Also ich muss 100 Patienten behandeln, bis einer davon profitiert. Und hier habe ich eine Number Needed to Treat von 3 bis 4. Also das ist wirklich effektiv. Und da kann man solche Sorgen auch wirklich zerstreuen, dass man sagt, das bringt ja gar nichts und das hilft nichts und das ist nur eine wirkungslose App. Das stimmt einfach nicht.
Da wünscht sich der Diabetologe im Körper von Matthias Rudolph. Solche Zahlen hätte man auch gerne bei Präparaten, die dem dem Diabetes helfen sollen und unterstützen sollen. Also, darüber haben wir in einer anderen Folge ja auch schon gesprochen, Number Needed to Treat. Nur nochmal zur Einordnung, wie viele Menschen müssen behandelt werden? Meine Experten hier korrigieren mich bitte, damit einer profitiert. Also, ja. Okay, und da ist 3 und 4 wirklich ein super Wert. Das ist nämlich eine relativ kleine Zahl. Jetzt haben Sie beide sich mit dem Thema beschäftigt und ich habe es auch gesagt, das eine ist ja schön, dass wir so viele Digas im Bereich Psyche haben, aber das ist natürlich auch die Herausforderung. Wie finde ich denn jetzt die richtige als Behandelnder, als Behandlerin?
Über die verschiedenen Meta-Analysen hinweg schneiden die Digas relativ gleich ab. Also auch die unterschiedlichen Digas haben mehr oder weniger die gleichen Effekte. Das heißt, ich würde immer dem Behandler raten, er soll die Diga benutzen, mit der er sich am besten auskennt. Also die er sich selbst schon angeguckt hat, wo er weiß, was kommt in welchem Kapitel vor, damit er das dann eben auch mit seinem Patienten besprechen kann. Und wichtig dabei ist dann auch, technische Voraussetzungen abzuklären. Ich erinnere mich an eine Patientin, der ich eine Angst-App verschrieben habe, wo es ein Expo-Teil gibt mit VR-Brille. Und dann habe ich halt gefragt, wie klappt's denn so? Und sie sagt, ach, es hat doch gar nicht so richtig angefangen. Und ich sage, warum denn nicht? Woran hängt's denn? Ja, ich habe kein Smartphone. Und das muss man halt einfach abfragen. Also hat der Patient zu Hause die technischen Voraussetzungen, die er braucht?
Jetzt muss ich gerade an ein Gespräch denken, das ich mit einer Pneumologin gesprochen habe, ging es auch um Diga und die macht es genau andersrum. Die sagt, wenn sie sieht, dass die Betroffenen ein Smartphone dabei haben, dann spricht sie aktiv darauf an, ach, ich sehe, sie haben ein Smartphone. Also kann auch ein Door-Opener sein, aber man darf es auch nicht als selbstverständlich voraussetzen, dass jeder ein Smartphone hat. Aber wie geht das weiter in der Praxis mit den Digas? Also ich muss mal gucken, welche ich nehme, wo ich mich mit beschäftigt habe, weil das müssen wir natürlich auch sagen. Man kann das jetzt nicht einfach blind verschreiben, sondern man sollte auch schon mal reingucken, ne?
Unbedingt. Also das ist auch meine Empfehlung an alle Therapeuten. Holen Sie sich die Freischaltcodes, gibt von jedem Anbieter Testcodes, dass man sich wirklich die Digas angucken kann, die Kapitel aufmachen kann.
Also das ist auch mein Rat. Einmal wirklich, ich bin ja in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und Psychotherapeutinnen beschäftigt und das empfehle ich denen immer, weil es oft kommen sehr oft wirklich Ressentiments. Und ja, und gerade weil es jetzt so viele gibt, dann sage ich, Leute, das ist bei Antidepressiva auch nicht anders. Da gibt es 100 verschiedene und jeder Arzt hat so 3, 4, 5, mit denen er sich eben gut auskennt. Und genau das empfehle ich bei den Digas auch. Ich will es nochmal von der Patientenseite aus sehen. Ich war ja nun 20 Jahre bei der Deutschen Rentenversicherung. Das heißt, ich bin gebrieft auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Der Vorteil für die PatientInnen ist, die Apps sind kostenfrei. Nicht kostenlos, sondern kostenfrei. Und die Solidargemeinschaft kostet es natürlich schon. Das heißt, bei mir geht auch eine Patientin nie direkt mit einem App-Rezept raus, mit einem Diga-Rezept, sondern ich empfehle das, ich kläre auf, ich berate und dann sage ich, so, jetzt schauen Sie sich mal die und die Digas an und dann kommen Sie beim nächsten Mal und sagen mir, okay, wollen Sie das wirklich auch machen? Und was gefällt Ihnen an der Diga und was wollen Sie, wie wollen Sie denn einsetzen? Und dann gibt's eben erst das Rezept.
Wir haben uns nicht abgesprochen, ich mache es ganz genauso.
Okay.
Also ich finde es auch ist wirklich wichtig, dass sich der Patient damit auseinandersetzt und ich verschreibe es auch nicht einfach blind. Das ist ein bisschen so wie ein Rezept. Auch bei einem Rezept frage ich vorher mit dem Patienten, können Sie sich das denn vorstellen, eine medikamentöse Therapie? Damit nicht das passiert, die Rezepte werden eingelöst und die Tabletten gammeln im Schrank vor sich hin. Eine Tablette, die im Schrank liegt, nützt nichts. Eine Diga, die nicht angewendet wird, nützt auch nichts.
Das hatten wir ja auch im Podcast mit Frau Dr. Wittmer, wo wir nur über Digas gesprochen hatten und die genau auch das gesagt hat. Man muss sich damit auseinandersetzen. Aber, jetzt aus Laiensicht gefragt, ich setze mich natürlich auch mit den Medikamenten auseinander, die ich verschreibe. Verschreibe ich ja auch nicht, weil ich jetzt den Namen irgendwo gelesen habe. Also ist das denn blöd gefragt? Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, ja, die zwei haben gut reden. Ich weiß nicht, wann die das noch machen, sich auch noch mit Digas auseinanderzusetzen. Also mal runtergebrochen in die Realität, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch in Ihrer Praxis?
Also das Testen, das Selbsttesten der Digas, natürlich braucht das ein bisschen Zeit, aber letztlich, das läuft ja auch nebenher. Ich setze mich jetzt nicht 6 Stunden lang ununterbrochen und gucke eine Diga von A bis Z an, sondern ich lade mir die runter, dann gebe ich den Testcode ein und dann probiere ich das mal. Also ich kann schlecht eine Zeit wirklich in Stunden quantifizieren, aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, da muss man jetzt 10 Patienten dafür absagen oder das muss man nachts um 3 machen. Okay.
Gleichzeitig gucke ich mir ja Bücher auch an. Ja. Es gibt ja, Therapie. Ja. Manuale, genau. Für Angsterkrankungen, für Borderline-Störungen, die gucke ich mir ja auch an, gucke, was ist für einen Patienten hilfreich, was gebe ich dem Patienten mit, die muss ich auch kopieren, also das kostet mich ja auch Zeit.
Ja, ich glaube, manchmal ist das ganz gut, das nochmal so einzuordnen, ne? Es ist einfach nur ein anderer Aspekt. Wir haben eben auf eine Studie geguckt, die die Wirksamkeit sich angeschaut hat. Wie sieht's denn auf der anderen Seite aus, das war ja dann bei den Betroffenen, da funktioniert's. Gibt es Untersuchungen, wie die Behandler, Behandlerinnen dazu stehen?
Gibt es und die sind ebenfalls positiv. Und das Spannende ist, über die verschiedenen Therapieverfahren hinweg, also man könnte ja vermuten, dass gerade Verhaltenstherapeuten, weil es verhaltenstherapiert basierte Apps sind, dem offener gegenüberstehen, ist gar nicht so. Auch Therapeuten mit einer anderen Verfahrensausbildung bewerten die überwiegend gut und insgesamt die Erfahrung ist in über 60% der Fälle gut bis sehr gut.
Ich glaube auch, es ist einfach wichtig, sich als Therapeutin darauf mal einzulassen und sagen, ich probiere das mal. Ne? Und dann wird jeder, genau wie Herr Alvarez Fischer es eben gesagt hat, ich nehme ja auch nicht jedes Therapiemanual. Eins habe ich mal ausprobiert und sage, oh nee, das war nicht so toll, dafür nehme ich das andere. Bei den Medikamenten ist es so. Aber diese Grundidee zu sagen, okay, ich öffne mich diesem neuen Therapieweg und probiert es einfach mal aus. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Ganz wichtig. Und wir haben uns eingangs darüber unterhalten. Ich finde es auch ganz spannend, wie der Rest der Welt auf Deutschland guckt. Wir gelten ja sonst immer ein bisschen als langsam, als wir die DIGAs eingeführt haben. Wir sind das erste und einzige Land, was sowas hat.
Ich mal auf einer Fortbildung gefragt worden. Wie sieht denn das in anderen Ländern aus? Die werden ja sicherlich mehr Erfahrung haben. Und es ist genau umgekehrt.
Ja, es ist verrückt. Man ist schon überrascht, dass man das mal sagt. Aber so ist es. So ist es. Jetzt beschäftigt mich noch so eine Frage mit zwei Aspekten. Die eine, die ist natürlich offensichtlich, nämlich die Frage, wenn diese DIGAs so toll sind, brauchen wir dann überhaupt in Zukunft noch PsychotherapeutInnen? Können wir das nicht massiv einsparen, machen alles telemedizinisch, hauen die Verordnung raus übers Laptop und sind im Selbstmanagement?
Tatsächlich. Für Therapeuten ist ja ein bisschen kränkend, dass eine DIGA.
Ich entschuldige mich jetzt bei allen zuhörenden Therapeutinnen.
Und gleichzeitig glaube ich, dass genau das, also es ist eine große Befürchtung auch, wenn man mit Kolleginnen spricht. Ich glaube, dass genau das nicht eintritt. Ich glaube, dass es im Gegenteil eigentlich unsere therapeutischen Fertigkeiten eher herausfordert und wir da eher unsere therapeutischen Fertigkeiten ausweiten müssen, als dass das Gegenteil passiert. Das ist so ein bisschen wie bei DeepL. Das ersetzt auch nicht, dass ich Englisch lerne, sondern im Gegenteil. Ich muss fast besser Englisch können, um zu verstehen, was mir das Programm vorgibt, um besser mit den Formulierungen klarzukommen. Die werde ich auch nicht eins zu eins übernehmen, sondern ich muss eigentlich meine Englischfertigkeiten verbessern, um DeepL sicher einsetzen zu können. Und so ist es bei den Psychotherapie DIGAs auch.
Kurzer Hinweis, DeepL, für alle, die die Applikation nicht kennen, ist eine KI-basierte Software, die wunderbar Deutsch in Englisch übersetzt. Aber stimmt schon, man muss auch wissen, was dann da steht. Genau, das ist so ein Werkzeug dafür, das als Hintergrund. Spannender Vergleich. Ja, noch eine Perspektive darauf, für jemanden, der ja auch in der Ausbildung mit Psychotherapeuten, haben die alle schon das Handtuch geworfen und sagen, ja, wir suchen uns einen neuen Arbeitsplatz, weil die DIGAs kommen. Also,
nein, ich war gerade diese Woche wieder auch in einem Ausbildungsinstitut bei uns an der Universität in Mainz. Und tatsächlich aber, wenn ich da die jungen Kolleginnen frage, ist auch da das Thema DIGA ganz wenig verbreitet. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass die Kolleginnen Angst haben, dass sie überflüssig werden. Das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass die Ausbildungsinstitute dieses Thema aktiv aufgreifen müssen und wirklich auch in die Ausbildung der jungen Kolleginnen und Kollegen auch einbringen.
Das Thema im positiven Sinne nach vorne tragen und propagieren. Eine Frage muss ich noch loswerden. Wir haben über die DIGAs gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass die strukturellen Probleme, die wir haben, die Herausforderungen auffangen können. Das kann ich jetzt auch ein bisschen so interpretieren, trotz der guten Wirksamkeit. Ja, das ist ein Lückenfüller. Also, ne, hätten wir eine andere Struktur, bräuchten wir die gar nicht. Jetzt habe ich aber gleichzeitig rausgehört, das ist ein gutes Tool, damit erweitern wir unser Portfolio. Also sind jetzt DIGAs ein Lückenfüller oder sind sie gekommen, um zu bleiben, auch wenn wir die bestmöglichste Versorgung
haben? Ich habe direkt eine Beispielpatientin vor Augen. Die kam mit einer Agoraphobie und hatte dann Schwierigkeiten, das Haus zu verlassen, also klassisch, ja, das Schwierigkeiten, das Haus zu verlassen, über eine Ampel zu gehen. Und die hat angefangen mit einer DIGA und relativ zeitgleich eine Psychotherapieplatz bekommen, auch bei uns in der Praxis bei einer Psychotherapeutin, was den Vorteil hatte, dass wir uns auch immer sehr gut absprechen konnten. Und die Psychotherapeutin sagte, also das hat sie selten erlebt, wie wirksam das war, weil sie natürlich auch das, was die Patientin in der DIGA zu Hause geübt hat, in der Psychotherapie aufnehmen konnte. Und also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Krankheitsverlauf. Die Patientin ist tatsächlich gesund. Und das, was ich auch spannend finde, wenn man sich diese VR-Interventionen anguckt, von denen ich mir in Zukunft wünsche, dass die noch weiter zunehmen, dann sagt diese Patientin, ich habe diese Übungen gemacht und natürlich war mir nach dem dritten oder vierten Mal klar, dass ich nicht über eine Straße gehe, sondern zu Hause auf dem Wohnzimmerteppich stehe. Ja. Und trotzdem war das wirksam. Trotzdem hat es die Reaktion in mir hervorgerufen und habe ich das nutzen können. Und wurde das halt wieder dann in der Psychotherapie aufgegriffen. Also ich halte es wirklich für eine Ergänzung.
Absolut. Also das ist definitiv kein Lückenfüller. Genau, das ist ja so dieses Manko, das den DIGAs im Moment noch anhaftet. Ja. Sondern das ist eine sinnvolle Ergänzung. Und ich mache doch jetzt auch Expositionsübung. Ich mache auch Psychoedukation. Ich gebe denen Hausaufgaben. Ich gebe denen ein Tinnitus-Protokoll, ein Angstprotokoll. Und das ist jetzt eben in dieser DIGA drin. Also ich bin absolut dafür, dass das wirklich in die Psychotherapie integriert wird und dass es kein Lückenfüller ist. Und Herr Schiffbauer, wir sind ja unter uns. Ich habe auch Höhenangst und ich habe mir das tatsächlich so mit so einer VR-Brille mal auch angeguckt auf dem Kongress und ich hätte schwören können, obwohl ich auch wusste, dass ich auf dem Boden in dieser Halle stehe, dass ich da auf so einem Aufzug hochfahre und diese Exposition, die ist viel besser gewesen, viel intensiver, als ich die sonst machen kann. Also nochmal, es ist kein Lückenfüller, kein Überbrücker, sondern es ist eine tolle Therapieergänzung, die wirklich, wenn sie sinnvoll angewendet ist, die Psychotherapie wirklich bereichern kann.
Und auch da bei der Höhenangst, teilweise sind das Grafiken wie damals bei mir auf dem VC20. Das kommt gar nicht darauf an, dass das so super Grafiken sind. Offensichtlich scheint die Wirkung auf unser Gehirn eine andere zu sein.
Das war die zweite Folge zum Thema Komorbiditäten und ADHS und digitale Gesundheitsanwendungen. Schön, dass Sie reingehört haben. Ich hoffe, Sie können eine Menge mitnehmen aus dem Gespräch mit Dr. Matthias Rudolph und Dr. Daniel Alvarez Fischer und freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Mal. Bis dahin.